请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute Montag, dem 30. Dezember 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan führt Chiang Ning Postel-Heutz ein Interview mit Andreas Hofem, dem stellvertretenden Direktor des Deutschen Instituts in Taipei. In Taiwan Monitor folgt ein Beitrag über die Korruptionsanklage gegen Ko Wen-chih, dem ehemaligen Bürgermeister von Taipei und Gründer und Vorsitzenden der Taiwan Volkspartei, TPP. Nun zuerst die Nachrichten. Gericht erhöht die Kaution für den TPP-Vorsitzenden Ko Wen-chih. Taiwan übermittelt Südkorea sein Beileid nach Flugzeugunglück. Und der Songshan-Flughafen in der Stadt Taipei verfügt über Sicherheitsvorkehrungen am Ende der Landebahn. Die Meldungen im Einzelnen. Das Bezirksgericht Taipei hat die Kaution für den früheren Bürgermeister der Stadt Taipei und Vorsitzenden der Taiwan Volkspartei TPP auf 70 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 2 Millionen Euro, angehoben. Er muss außerdem eine elektrische Fußfessel tragen. Das Gericht hatte am Freitag die Entlassung von Ko Wen-chih aus der Untersuchungshaft auf Kaution in Höhe von 30 Millionen Taiwan-Dollar angeordnet. Diese Entscheidung wurde in höherer Instanz an das Bezirksgericht zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte Ko und weitere Personen am Donnerstag wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Für Ko wurden insgesamt 28,5 Jahre Haft gefordert. Die Anschuldigungen betreffen unter anderem Immobiliengeschäfte während seiner zweiten Amtszeit als Bürgermeister von Taipei sowie die Veruntreuung politischer Spenden während des Präsidentschaftswahlkampfes 2024. Ko war Anfang September in Untersuchungshaft genommen worden. Das Gericht hat auch die Kaution und Auflagen für weitere Beschuldigte erhöht. Kos Ehefrau hat heute Nachmittag die zusätzliche Kaution in Höhe von 40 Millionen Taiwan-Dollar für ihren Ehemann Ko Wen-chih beim Gericht hinterlegt. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat gestern nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Südkorea Taiwans Anteilnahme übermittelt. Gestern verunglückte am Muan International Airport in Südkorea eine Passagiermaschine mit 181 Menschen an Bord bei der Landung. 179 Menschen kamen ums Leben, nur zwei überlebten. Wie Taiwans Präsidialamt mitteilte, sprach Präsident Lai Ching-te gestern im Namen der Regierung und des Volkes von Taiwan den Familien der Opfer sein aufrichtiges Beileid aus und wünschte den Verletzten schnelle Genesung. Auch Taiwans Außenministerium hatte gestern nach Bekanntwerden des Unglücks in Südkorea über den Generaldirektor der Abteilung für Ostasien und Pazifik, Peter Lan, dem Repräsentanten der Vertretung Südkoreas in Taipei, Lee Eun-ho, Taiwans Anteilnahme übermittelt. Auch Taiwans Repräsentant in Südkorea, Liang Guangzhong, hat gegenüber der südkoreanischen Regierung gestern im Namen der Regierung und des Volkes Taiwans tief empfundenes Mitgefühl ausgesprochen. Der Songshan-Flughafen in Taipei verfügt über das Abbremssystem EMAS. Diese Angaben machte der Vorsitzende von Taiwans Kommission für Transportsicherheit, Lin Xing-de, heute im Parlament. Er sagte auf Bedenken hinsichtlich der verhältnismäßig kurzen Landebahn am Songshan-Flughafen in der Stadt Taipei, der Songshan-Flughafen sei mit Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Am Ende der Start- bzw. Landebahn befinde sich ein Engineered Material Arrestor System, kurz EMAS. EMAS ist eine Notfallspur am Ende einer Start- oder Landebahn, welches ein Flugzeug beim Überrollen abbremst und zum Halten bringt. Der Songshan-Flughafen sei seit 2009 mit dem EMAS-System ausgestattet, so Lin. Lin fügte hinzu, die Kommission für Verkehrssicherheit werde der Zivilluftfahrtbehörde raten, den Hergang des kürzlichen Flugzeugunglücks in Südkorea genau zu studieren. Die Kommission für Verkehrssicherheit werde außerdem mit dem National Transportation Safety Board der USA zusammenarbeiten, um die Sicherheitsvorkehrungen von Flughäfen mit ähnlichen Vorkommnissen zu untersuchen. Hinsichtlich möglicher Probleme des Flugzeugfahrwerks der verunglückten Passagiermaschine und Bedenken hinsichtlich der 10 Boeing 737-800 Flugzeuge der taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines schlage die Kommission für Verkehrssicherheit vor, dass die Fluggesellschaften ihre täglichen Wartungsarbeiten und regelmäßigen Überprüfungen intensivieren. Taiwan hat der Ukraine finanzielle Hilfe bei der Renovierung einer Rehabilitationseinrichtung zugesagt. Taiwan und die Ukraine unterzeichneten am 27. Dezember eine Absichtserklärung über finanzielle Unterstützung bei der Renovierung eines medizinischen Gebäudes des Unbroken National Rehabilitation Center in der Stadt Lviv in der Ukraine. Wie Taiwans Außenministerium mitteilte, wurde die Absichtserklärung von Lvivs Bürgermeister Andre Sadovi in Taipeh und Corinna Hu, der stellvertretenden Repräsentantin Taiwans in Polen, per Videokonferenz unterzeichnet. Der stellvertretende Außenminister Taiwans, François Wu, war bei der Unterzeichnung in Taipeh als Zeuge anwesend. Wu sagte, Lviv sei die größte Stadt im Westen der Ukraine und ein wichtiger Knotenpunkt für internationale humanitäre Hilfe. Es sei auch ein Zentrum für die Behandlung von Soldaten und Zivilisten seit Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Nach der Renovierung werde das Gebäude den Namen Taiwan Friendship Building tragen, um das Engagement der Regierung für die Solidarität mit der Ukraine zu unterstreichen. Der Bürgermeister von Lviv informierte Taiwans stellvertretenden Außenminister Wu über die Arbeit des Rehabilitationszentrums und brachte seinen aufrichtigen Dank gegenüber der Regierung und dem Volk Taiwans für die Hilfe zu Krisenzeiten zum Ausdruck. Der Bürgermeister von Lviv hat an der Spitze einer vierköpfigen Delegation vom 26. bis 30. Dezember Taiwan besucht. Das Präsidialamt wird eine neue Website online stellen. Die Webpräsenz des Präsidialamts wurde neu überarbeitet und es wurde ein neues Designkonzept erstellt. Dies mit dem Ziel, die Informationsstruktur und Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und Taiwans kulturelle Vielfalt und die neue Kraft Taiwans zum Ausdruck zu bringen. Der verantwortliche Designer Li Ming verglich das Webdesign mit einer neuen Visitenkarte für Taiwans Image. Für die gesamte Markenidentität haben wir das Konzept das Präsidialamt des Volkes als Ausgangspunkt gewählt. Wir haben die Architektur des Präsidialamts einschließlich der roten Ziegel, der Arkaden und sogar des Dachs und der Fenster verwendet, um das Branding zu prägen. Das Logo des Präsidialamts integriert Konzepte wie Erbe, Erweiterung und Fortschritt, um die Geschichte des Präsidialamts und die Bestrebungen nach Fortschritt darzustellen. Die neue Website soll heute Abend um 22 Uhr online gestellt werden. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 85,48 Punkte oder 0,37% auf 23.190,20 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 266,62 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 7,78 Milliarden Euro oder 8,12 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius im Norden und bis 26 Grad in Mittel- und Süd-Taiwan. Die Aussichten für morgen Dienstag. Im Norden teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. In Zentral-Taiwan meist sonnig, zwischen 13 und 22 Grad. Und in Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 30. Dezember 2024 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Leben in Taiwan. Herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. Am Mikrofon ist Changning Postel Heutz. Heute habe ich einen sehr wichtigen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, Andreas Hofem. Herzlich willkommen. Andreas Hofem ist stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts und lebt seit 2022 mit seiner Familie in Taiwan. Wir haben ihn eingeladen, um mehr über seinen Beruf als Deutschlandrepräsentant in Taiwan zu erfahren und möchten wissen, was ihn in seinem Arbeitsalltag beschäftigt. Lieber Herr Hofem, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Woher kommen Sie ursprünglich? Wie ist Ihr Werdegang? Und was hat Sie nach Taiwan geführt?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Andreas Hofem. Ich bin der stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts. Seit letztem Jahr zuvor war ich für politische Fragen ausschließlich zuständig. Ich komme ursprünglich aus Mainz am Rhein, habe irgendwann im Leben mal die Faszination für chinesische Schriftzeichen entdeckt und war dann nach meinem Abitur ein halbes Jahr in China. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da auf dem Weg immer weitergemacht habe, Sinologie studiert habe, Politikwissenschaft dazu. Ja, und so war der Weg dann langsam so ein bisschen vorgezeichnet. Erst dachte ich auch, dass Journalismus die Richtung sein könnte. Aber dann hat es mich irgendwann zum Auswärtigen Amt verschlagen und der erste Posten war dann auch in Peking. Dann bin ich zurückgekommen und wie das im Auswärtigen Amt ist, man wird dann ein bisschen zu unterschiedlichen Themen auch eingesetzt und jetzt nach 7 Jahren in Berlin bin ich nach Taiwan gekommen.
Und wie wird man Diplomat?
Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Also man hat jedes Jahr eine Ausbildungsklasse für den höheren Dienst oder den höheren Auswärtigen Dienst. Das waren bei mir ungefähr 40 Leute und das war ganz schön divers. Also da waren Mathematiker dabei, da waren Leute, die haben Jura studiert, Volkswirtschaft oder dann wie ich eine Regionalwissenschaft und Politikwissenschaft. Ich finde das Wichtige ist immer, dass man irgendwie schon was erlebt hat im Leben und dass man nicht so ganz frisch aus der Uni da in diesen Job reinfällt, weil man kommt dann relativ schnell auch in Situationen, wo man halt ja auf sich allein gestellt und repräsentativ für Deutschland plötzlich dastehen soll. Das ist schon ganz gut, wenn man gewisse Mitte und einen gewissen inneren Kompass eben mitbringt. Aber es gibt da eigentlich keinen klassischen Zugangsweg. Das Einzige, was ich sagen kann, man macht die Prüfung beim Auswärtigen Amt. Und wenn man Glück hat, wird man wieder eingeladen und wieder eingeladen und dann hat man es irgendwann geschafft und ist dann in der Ausbildung für ein Jahr und geht dann in die Welt hinaus.
Haben Sie sich Taiwan aussuchen dürfen?
Taiwan war für mich ein bisschen anders, als es sonst im Auswärtigen Amt läuft. Im Auswärtigen Amt ist es sonst so, dass man im Sommer den sogenannten einheitlichen Versetzungstermin hat und ungefähr ein Jahr vorher bekommt man eine Liste mit allen Posten, die frei werden und dann muss man mehrere Posten angeben, die man sich vorstellen könnte. Und von dieser kleinen Liste kann man eigentlich alles bekommen. Das ist natürlich gerade so mit Familie und mit fortschreitendem Alter immer weniger attraktiv, weil man doch mehr Einfluss nehmen will. Und Taiwan war insofern anders, dass mein Posten hier neu geschaffen wurde. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Taiwan natürlich in der Bedeutung aufgestiegen ist und hier ein politischer Posten geschaffen wurde. Und der wurde unterjährig ausgeschrieben. Da habe ich mich beworben und bin genommen worden.
Nun ist es ja so, dass Taiwan und Deutschland keine offiziellen diplomatischen Beziehungen unterhalten. Also de facto gibt es in Taiwan gar keine deutsche Botschaft. Wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Welche Konsequenzen hat das für die Deutschen, die hier in Taiwan wohnhaft sind?
Ach, für die Deutschen per se hat das jetzt erstmal, glaube ich, keine Konsequenzen. Die werden von uns, glaube ich, konsularisch genauso betreut, wie sie das überall auf der Welt würden. Das wirkt sich auf die Arbeit so aus. Also ich sage immer, wir haben zwar keine diplomatischen Beziehungen, aber wir haben sehr gute Beziehungen. Und das ist auch so. Wir haben eigentlich eine ganze Bandbreite von Themen, ob das jetzt wirtschaftlich ist, kulturell, gesellschaftliche Themen, aber eben auch politische Themen. Was natürlich wegfällt, was so das klassische Spielfeld der Diplomaten ist, ist diese ganz hohe Politik. Also dass der Bundeskanzler, die Außenministerin, der Bundespräsident zu Besuch kommen, das gibt's hier einfach nicht. das ist mit dem Status der Beziehung eben nicht vereinbar. Darunter findet alles statt, was sonst eine Botschaft eben auch macht. Also Beziehungspflege zu den Behörden vor Ort, Vertretung der deutschen Wirtschaft, kulturelle Veranstaltungen, der Versuch, die Zivilgesellschaften enger zusammenzubringen. Das alles ist Teil unserer Arbeit und insofern unterscheidet sich das gar nicht so groß.
Und was genau sind Ihre Aufgaben als stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts?
Ja, ich habe ja eben gesagt, also ich habe hier angefangen als politischer Referent und das ist eigentlich noch der Kern meiner Arbeit, also die politische Beobachtung und Analyse. Das ist dann viel Berichtswesen, ja, also was hier politisch passiert, was vor allen Dingen in den Beziehungen zu China passiert, wie sich die Situation der Taiwanstraße entwickelt. Also diese Fragen sind schon wichtiger geworden, auch für Deutschland, aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch aus geopolitischen Gründen. Das ist schon ein Kern meiner Arbeit. Und dann geht es darum, eben auch die Beziehung zwischen Deutschland und der taiwanischen Gesellschaft zu pflegen. Da ist auch viel zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit dabei. Ich kümmere mich aber auch um einen ganzen Bauchladen von anderen Themen. Das sind interne Themen, ja, also Personal, Organisation. Das ist aber zum Beispiel auch die deutsche Schule, bei der ich die Ehre habe, monatlich in den Vorstandssitzungen dabei zu sitzen. Das ist eben so. Man ist einfach für eine ganze Bandbreite von Themen verantwortlich und hat hier, weil wir ein relativ kleines Büro sind, nicht den Luxus, sich auf ein Thema zu fokussieren.
Wie groß ist denn das Deutsche Institut? Wie viele Mitarbeiter hat es?
Also wir haben so knapp 20 Leute bei uns. Davon sind gut ein Drittel Entsandte aus Deutschland.
Und wie viele Deutsche betreuen Sie hier?
Gut, also die Deutschen in Taiwan, die hier gemeldet sind, das sind ungefähr 1800. Die Zahl schwankt. Es schwankt natürlich auch die Zahl, wie viele Deutsche tatsächlich hier sind. Im Sommer, wenn es heiß ist, oder rund um Weihnachten sind es wesentlich weniger. Aber das ist so ungefähr die Zahl, mit der wir rechnen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Taiwanern erzähle, dass ich halb Deutsche bin, dass sie ganz begeistert sind und sich so freuen. Woher kommt diese Begeisterung für Deutschland?
Ja, das könnte man jetzt, glaube ich, ganz nüchtern beantworten. Ich habe mir gestern nochmal ganz zufällig den sogenannten Nation Brands Index angeguckt und da sind wir das erste Mal seit vielen Jahren auf Platz 2 und nicht auf Platz 1. Deutschland hat einfach ein positives Image und man muss ja auch mal sagen, bei der ganzen Meckerei, die wir aus Deutschland kennen, es ist schon auch ein tolles Land. Also wenn ich so ich bin da jetzt wirklich kein Nationalist, aber wenn ich so im Sommer nach Hause fliege und dann man fliegt schon so ein, denkt man, Leute, ich weiß ja, dass viele Dinge in Deutschland nicht funktionieren. Ich leide auch unter der Deutschen Bahn, wenn ich da bin. Aber es ist auch vieles einfach sehr schön und sehr gut organisiert. Und ich glaube, das strahlt halt einfach auch aus. Und Deutschland wird mit positiven Dingen verknüpft. Gerade hier in Ostasien hatte Deutschland schon immer auch eine Vorbildfunktion, wenn man zum Beispiel nach Japan schaut. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe, dass man deutsche Marken kennt, die immer für etwas stehen. In Taiwan jetzt ist es weniger der deutsche Fußball, aber auch der zieht natürlich, ja, also es ist, Deutschland hat ein ganz gutes Image und das, was wir vielleicht ein bisschen sehr betonen, unsere Probleme und das, was alles nicht funktioniert, das sieht man aus der Distanz vielleicht gar nicht so sehr.
Nächste Woche geht es weiter mit dem Interview mit Andreas Hofem und den Themen und Gegenständen bilateraler Verhandlungen zwischen Deutschland und Taiwan. Außerdem gibt uns Herr Hofem einen Einblick in einen typischen Arbeitstag, wenn es diesen so überhaupt gibt.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Ich bin immer noch überzeugt, dass ich keiner bin, der gesetzwidrig für den eigenen Vorteil handelt oder korrupte Handlungen vornimmt. Doch wenn man auf Schwierigkeiten stößt, bedeutet das, dass wir manche Angelegenheiten hinterfragen und Verbesserungen vornehmen müssen. Zu Ke Wen-che, der frühere Bürgermeister der Stadt Taipei, Gründer und Vorsitzender der Taiwan Volkspartei, Taiwan People's Party, TPP. Ke machte diese Angaben zu Journalisten nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft. Gegen Ke Wen-che wurde Anklage wegen Korruption in Verbindung mit einem Immobilienprojekt der Core Pacific Gruppe und auch Hinterziehung von Parteispenden erhoben. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 28,5 Jahren. Ke Wen-che befand sich seit September in Untersuchungshaft. Das Gericht hat am Freitag die Freilassung Kes auf Kaution angeordnet. Dieser Fall sorgt in Taiwan für sehr viel Aufsehen. Wer ist Ke Wen-che? Ke Wen-che ist 1960 in Hsinchu geboren und hat Medizin studiert und war renommierter leitender Arzt am Universitätskrankenhaus der National Taiwan University. Im Jahr 2014 kandidierte er bei der Bürgermeisterwahl der Stadt Taipei als unabhängiger Kandidat und gewann mit der Unterstützung der Partei DPP, die damals keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat und ihre Anhänger aufrief, Ke zu unterstützen. 4 Jahre später gewann Ke Wen-che knapp die Wiederwahl als Bürgermeister von Taipei, obwohl damals die DPP einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. 2019 gründete Ke Wen-che eine eigene politische Partei, die Taiwan Volkspartei, Taiwan People's Party, TPP. 2024 kandidierte Ke Wen-che für die TPP bei der Präsidentschaftswahl und erhielt immerhin 26,48% der Stimmen. Bei der Parlamentswahl erhielt seine Partei im neuen Parlament 8 Sitze. Damit ist die TPP eine wichtige Kraft im Parlament, nachdem weder die Regierungspartei DPP noch die größte Oppositionspartei KMT eine Mehrheit im Parlament hat. Am 29. August hat Ke Wen-che den Vorsitz der TPP für 3 Monate vorübergehend niedergelegt, nachdem Verdacht von Unregelmäßigkeiten bei einem Immobilienentwicklungsprojekt der Stadt Taipei und bei Parteispenden laut wurden. Anfang September wurde Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet. Am Freitag kam er auf Kaution frei. Ke Wen-che hat außerdem angekündigt, vom Parteivorsitz zurückzutreten. Ke Wen-che und seine Partei TPP galten als eine dritte Kraft, eine Alternative zu den beiden großen Parteien, der DPP und der KMT, und hatte auch viele Unterstützer bei jüngeren Bevölkerungsgruppen. Und die Taiwan Volkspartei TPP präsentierte sich als Partei zwischen den beiden großen Parteien und Alternative dazu, obwohl sie in letzter Zeit im Parlament meist mit der Oppositionspartei KMT zusammengearbeitet hat. Ke Wen-che ist Gründer und die zentrale Figur der Partei TPP. Welche Auswirkungen werden diese juristischen Probleme Ke Wen-che's auf die junge Partei haben, die sich innerhalb von wenigen Jahren zu einer ernstzunehmenden dritten Kraft entwickelt hat? Und dies ist sehr schwierig in Taiwans von 2 großen politischen Parteien dominierter Parteienlandschaft. Die Partei TPP steht nun vor einer Vertrauenskrise. Vertreter der TPP bezeichnen das Vorgehen gegen Ke Wen-che als politisch motiviert. Die Partei werde die Unschuld von Ke Wen-che entschlossen verteidigen, hieß es. Doch wird Ke Wen-che weiterhin die zentrale Figur und treibende Kraft der Partei sein oder eine Belastung für die Partei werden? Der Generalsekretär der Taiwan Volkspartei TPP, Zhou Yuxiu, räumte ein, dass dieser Justizfall durchaus das Vertrauen der Unterstützer in Ke Wen-che erschüttert habe. Dies stelle auch für die Partei und die dritte politische Kraft eine große Herausforderung dar. Aus kürzlichen Meinungsumfragen gehe zwar ein Rückgang der Unterstützung für die Partei TPP hervor, doch diese Unterstützer seien nicht zu den beiden großen Parteien KMT oder DPP gewandert, sondern haben entweder keine Meinung oder eine neutrale Haltung geäußert. Dies gebe der TPP nochmals die Chance, frühere Unterstützer zurückzugewinnen. Der TPP-Generalsekretär sagte über die Ergebnisse kürzlicher Meinungsumfragen: Es ist kein wirklicher Einbruch zu erkennen. Es gibt eine feste Basis von rund 13%. Doch dies bedeutet auch nicht, dass wir diesen 13% keine Aufmerksamkeit mehr schenken müssen. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, welche Art von dritter Kraft sie für Taiwan wollen, wie diese dritte Kraft aussehen soll. TPP-Generalsekretär Yo Yuxiu sagte, dass die TPP bei der Arbeit im Parlament, bei der Gesetzgebung, den Menschen das Gefühl geben müsse, an ihrer Seite zu stehen, dass die TPP sich um Gesetze und Politik bemüht, die das Leben der Menschen verbessern, um Angelegenheiten, die ihnen am Herzen liegen, wie zum Beispiel Wirtschaftsreformen. Was das nun folgende Justizverfahren gegen ihren Parteivorsitzenden Ko Wen-chih betrifft, so müsse die Partei eindeutig Position beziehen und die Notwendigkeit eines fairen und gerechten Verfahrens betonen. Die Partei hoffe so, durch die Verteidigung während des langen Strafverfahrens und durch politische Initiativen Kraft und Durchhaltevermögen zu beweisen und das Vertrauen der Unterstützer zurückzugewinnen. Professor Zhang Junhao, Professor für Politikwissenschaft an der Donghai-Universität zufolge, könne die TPP mit ihrer Behauptung, dass das juristische Vorgehen gegen Ko Wen-chih politisch motiviert sei, dass es sich um politische Verfolgung und um ein unfaires Justizverfahren handelt, zwar die Unterstützung des harten Kerns und der Fans von Ko Wen-chih festigen, aber die Mittewähler und Wechselwähler könne sie damit kaum zurückgewinnen. Professor Zhang sagte, die Unterstützer der dritten Kraft, der TPP, hegen meist eine lange Abneigung gegen beide der großen Parteien KMT und DPP. Doch diese Verwicklung des Gründers und Vorsitzenden der DPP, Ko Wen-chih, in diese Korruptions- und Unterschlagungsuntersuchungen und ein solcher Imageverlust von Ko Wen-chih, dies kann zu einem Vertrauensverlust bei diesen Mittewählern führen. Ein Vertrauensverlust in die neue dritte politische Kraft und Alternative zu den beiden großen politischen Parteien. Und sie könnten sich von der TPP und vielleicht von der Politik überhaupt enttäuscht abwenden, so Professor Zhang. Sollten immer mehr Beweise ans Tageslicht kommen, dann werden manche, die Ko Wen-chih vertraut haben, sich von ihm abwenden. Das ist auch schon geschehen. Ich denke, dass im Zuge dieses gesamten juristischen Verlaufs die Zustimmung für die Person Ko Wen-chih bereits stark zurückgegangen ist. Es ist unklar, wie lange sich das juristische Verfahren gegen Ko Wen-chih hinziehen wird. Es stellt sich auch die Frage, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die Kommunalwahlen 2026 und vielleicht sogar auf die nächste Präsidentschafts- und Parlamentswahl 2028 haben werden. Professor Zhang Junhao, Professor für Politikwissenschaften an der Donghai-Universität, sagte, im Fall einer Kandidatur bei den Kommunalwahlen 2026 oder sogar bei den Wahlen 2028 könnte die Aussage, dass es sich bei Ko Wen-chih um politische Verfolgung durch die Regierungspartei DPP handelt, natürlich zum größten gemeinsamen Nenner der gesamten Partei werden, wenn sich dies politisch oder für die Wahlen als erfolgreich herausstellt. Bei den Wählern der Mitte, die auf den politischen Aufstieg einer dritten politischen Kraft gehofft haben, könnte dies wiederum dazu führen, dass sich diese wieder ganz enttäuscht von der Politik abwenden. Dies wiederum gebe aber auch einer dritten politischen Kraft die Gelegenheit, sich neu zu formieren. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 30. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wird täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.